Wir haben das Thema aufgrund von dieser Predigtreihe, die wir seit etlichen Monaten haben, heute mal ganz bewusst gewählt, geistliche Entdeckung, die Martin Luther gemacht hat. Also nicht so seine Person in den Mittelpunkt zu rücken, sondern diese Entdeckung, die er gemacht hat. Und wir haben heute dieses Thema, die Glaubensweitergabe in der Familie oder First Place, Glaube in der Familie. Martin Luther hat 1526 eine Kirchen- und Schulvisitation angeregt. Sagt, schaut in die Kirchen, schaut in die Schulen und schaut einmal, wie dort dieser geistliche Zustand der Menschen ist. Und es hat sich hingezogen, 1528 hat er selber daran teilgenommen und dann hat er geschrieben, als er die ersten Schulen, die ersten Kirchengemeinden besucht hatte, hilf lieber Gott, was muss ich sehen? Die Leute wissen nichts von der Lebenswahrheit durch Christus. Und viele Pfarrer sind äußerst ungeschickt und ungeeignet, es ihnen beizubringen. Alle sollen zwar Christen heißen, getauft sein, die Mitteilung der Gnade Gottes genießen. Doch sie können weder das Vaterunser noch das Glaubensbekenntnis oder die 10 Gebote. Sie leben dahin wie das liebe Vieh und unvernünftige Säue. Und vollends, nachdem sie durch das Evangelium von der religiösen Zwangsherrschaft des Papstes frei geworden sind, missbrauchen sie diese Freiheit endgültig. Also man merkt, Luther hat klare Worte gefunden. Ja, was beklagt er? Er sagt, im Letzten, da ist so wenig geistliche Substanz. Die Menschen wissen so wenig über den Glauben. Was würde er heute schreiben? Ich war vor ein paar Tagen, vor Freitag, war ich in den 9 Bundesländern unterwegs. Und dann lief auf einem der Sender ein kurzes Interview über den Reformationstag. Und dann hat der Moderator gesagt, die wenigsten hier wissen, was es damit auf sich hat. Und dann ging es weiter. Das wissen sie aber von anderen Feiertagen in der Regel auch nicht. Höchstens noch von Weihnachten. Ich denke, wahrscheinlich eine Situation, die wir zur Kenntnis nehmen müssen. Dass viele Menschen oft nicht mehr wissen, was hat's mit dem Glauben auf sich. Und das Wissen nicht nur um Feiertage, sondern um Inhalte der Bibel, um Inhalte des Glaubens. Ich glaube das nicht nur in der Gesellschaft ab, sondern ich beobachte das auch unter Christen. Ich weiß nicht, wer von euch jetzt sagen würde, ich hab's gleich drauf, ich sag die 10 Gebote mal schnell auf. Mancher, der ist ja schon unsicher, wenn man sagt, ist jetzt eines der 10 Gebote, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Gehört es dazu oder nicht? Wer jetzt nicken würde, nickt nicht, das gehört nicht dazu. Wenn man sagt, naja, und so diese Reihenfolge der biblischen Bücher, also so in unserem Glaubenskurs für die Konfirmanden, wenn man dann sagt, ja, schlagt mal auf, ja, Nahum. Und wisst ihr, ich glaube, die Eltern würden genauso schauen. Wenn es dann um die Inhalte der Bibel geht, dann wird es genauso. Und deshalb ist es unheimlich wichtig. Martin Luther hat damals gesagt, der muss was dagegen tun. Und dann hat er den Katechismus geschrieben. Eine Unterweisung. Den Großen für die Pfarrer, damit sie wissen, was sie lehren sollen. Und den Kleinen für die Menschen, damit sie in den wesentlichen Inhalten des Glaubens überhaupt bekannt werden. Und er hat sogar gesagt, wie sie am besten das lernen, auswendig lernen, die wesentlichen Hauptstücke, die Erklärungen verstehen und sich dann an den großen Katechismus ranwagen. Und er sagt, und dabei wirkt Kirche, Schule und Familie Hand in Hand. Und interessant, dass er ganz wesentlich sagt, das Entscheidende ist aber, dass Familien anfangen, diesen Glauben zu leben. Und er hat den Menschen damals die Bibel in die Hand gegeben, hat sie ins Deutsch übersetzt. Und er hat gesagt, diese Bibel braucht den Platz in der Familie, weil das entweder das Fundament des Lebens für die Kinder, für die ganze Familie ist, oder sie haben das Fundament nicht. Und das ist keine Entdeckung, die er neu gemacht hat, erfunden hat. Sondern das ist etwas, was uns in der Bibel an vielen Stellen begegnet. Im Alten Testament immer wieder Verse. Und ich lese uns aus 5. Mose 6 mal einen Abschnitt. Dort, wo das Volk Gottes zusammen ist und Mose nochmals zurückblickt auf das, was habt ihr jetzt erlebt? Wie habt ihr diesen Gott kennengelernt? Und dann ermahnt Mose, dies sind die Gesetze, die Gebote, die Rechte, die der Herr, euer Gott, geboten hat, dass ihr sie lernt und tun sollt in dem Land, in das ihr zieht, es einzunehmen, damit du dein Leben lang den Herrn, deinen Gott, fürchtest und alle seine Rechte und Gebote hältst, die ich dir gebiete, du und deine Kindeskinder, auf dass du lange lebst. Israel, du sollst es hören und festhalten, dass du es tust, auf dass dir es wohl ergehe und du groß an Zahl werdest, wie der Herr, dein Gott, deiner Väter dir zugesagt hat, in dem Land, darin Milch und Honig fließt. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du dir zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand. Und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein, und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Und dann lesen wir einige Verse weiter. Und wenn dich nun dein Sohn morgen fragen wird, was sind das für Vermahnungen, Gebote und Rechte, die euch der Herr, euer Gott, geboten hat, so sollst du deinem Sohn sagen, wir waren Knechte des Pharao in Ägypten, und der Herr führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand. Und der Herr tat große und furchtbare Zeichen und Wunder an Ägypten und am Pharao und an seinem ganzen Haus vor unseren Augen und führte uns von dort weg, um uns hineinzubringen und uns das Land zu geben, wie er unseren Vätern geschworen hat. Und der Herr hat uns geboten, nach all diesen Rechten zu tun, dass wir den Herrn, unseren Gott fürchten, auf dass es uns wohl ergehe unser Leben lang, so wie es heute ist. Und das wird unsere Gerechtigkeit sein, dass wir alle diese Gebote tun. Und halten vor dem Herrn, unseren Gott, wie er es uns geboten hat. Und wir könnten jetzt etliche andere Stellen nehmen, auch im Neuen Testament einige Stellen. Und nur mal ein Vers exemplarisch, wo Paulus an die Epheser schreibt, Kapitel 6. Ihr lieben Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und der Mahnung des Herrn. Wisst ihr, was auffällig ist, dass hier diese Weitergabe des Glaubens zunächst in die Familie verortet wird. Und das meint First Place. Vor einigen Jahren gab es eine große Jugendstudie und da wurde mit diesen Begriffen gearbeitet, First and Second Place. Und man sagt, First Place ist im Leben der Kinder der Ort, wo sie am meisten sind und wo sie am meisten Einfluss aufnehmen. Second Place ist der untergeordnete Ort. Der erste Platz, wo Kinder am meisten Einfluss erleben, ist die Familie. Dort verbringen sie viel mehr Zeit. Gemeinde kann nur Second Place sein, aber wir wollen auch Second Place sein. Das heißt, wenn man allein von der Stundenzahl angeht, ja, also wenn eure Kinder mehr Stunden in der Gemeinde sind als zu Hause, habt ihr vielleicht ein Problem. Normal ist es umgekehrt. Ja, 7 Tage die Woche zu Hause. Wenn sie größer werden, dann wird sich das dramatisch ändern. Und manchmal einen Tag in der Gemeinde, für eine Stunde, für 2 Stunden. Merkt ihr dieses Gewicht? Das heißt, der größte Einfluss passiert zu Hause. Gemeinde kann nur Second Place sein. Und deshalb die Frage, wie kann man jetzt hier diesen Glauben zu Hause weitergeben? Als Gemeinde können wir unterstützen, wollen wir unterstützen. Aber wie kann das passieren zu Hause? Und ich habe hier 2 Dinge, die Glaubensweitergabe in der Familie durch die Eltern. Das passiert zum einen, indem Eltern das leben, was sie glauben, und dann zum zweiten, indem sie das sagen, was sie glauben, lehren, was sie glauben. Also man kann sich das ganz einfach merken, heute leben und lehren. Indem Eltern das leben, was sie glauben. Ist ja in diesen Begriffen, in denen hier von Mose im Namen Gottes die Menschen ermahnt werden, da heißt, dass du Gott fürchtest, dass du die Gebote hältst, dass du ihm nachfolgst, dass du ihn bekennst. Und damit macht Mose deutlich, ihr könnt reden, was ihr wollt, wenn ihr es nicht selber lebt, seid ihr unglaubwürdig. Ist es nicht in der Erziehung so? Ihr könnt euren Kindern sagen, was ihr wollt, sie machen euch doch alles nach. Ihr könnt euren Kindern sagen, esst langsam. Ja, und wenn ihr auf Hochgeschwindigkeit seid, dann werden eure Kinder garantiert nicht langsam essen. Ihr könnt euren Kindern sagen, wenn wir uns unterhalten, dann misch dich nicht ein. Aber wenn ihr ständig selber andere stört, eure Kinder machen euch alles nach. Und genau das gilt auch für den Glauben. Das, was weitergegeben wird, wird als erstes durch das Leben und durch den Glauben der Eltern geprägt. Und das, was Eltern leben, hat am meisten Einfluss auf die Kinder. Von Martin Luther wird berichtet, dass er ganz öffentlich zu Hause gelebt hat. Er hat kein Büro außerhalb gehabt, wo er sagt, zum Glück kann ich ins Büro gehen. Sondern er hat zu Hause gelebt und seine Kinder haben das mitbekommen, was ihn beschäftigt hat, wie er gebetet hat, wie er mit Gott und Menschen gehadert hat, wie er fröhlich war, wie er das Leben gefeiert hat. Ja, also sie haben das einfach mitgekriegt. Wie lebt unser Vater seinen Glauben? Und das haben sie auch bei der Mutter mitbekommen. Und das muss uns als Eltern bewusst sein. Und das ist jetzt nicht nur das Wort hier an die Rumpffamilien, an die Väter. Eigentlich ist es gut, dass ihr heute mal hier sitzt. Ja? Ihr als Eltern, ihr werdet durch euer Leben wesentlich mehr Glauben vermitteln, als durch das, was ihr sagt. Euer Leben ist die Bibel, die die Kinder lesen. Euer Leben ist das, was zu Jesus einlädt und was zeigt, was Jesus bedeutet. Das ist ein ganz großes, was für uns an Herausforderung ist. Das heißt nämlich, ich möchte meinen Glauben leben. Das ist, was eigentlich diese Weitergabe des Glaubens ist. Und damit verbunden, durch das, was ich lebe und wie ich meinen Glauben lebe, vermittle ich auch ein Gottesbild. Zutrauen oder Hindernisse zu Jesus. Ist ja vor 3 Wochen, glaube ich, war es, oder 4 Wochen, hatte ich hier ein Interview zu geben für den Deutschlandfunk. Und da kam ein Journalist und er hat mir ein Buch vorgelegt, was ein Theologe geschrieben hat, ein Erziehungsratgeber. Und er hat gesagt, ich würde gern von Ihnen eine Stellungnahme dazu hören. Jetzt habe ich gesagt, ich habe das Buch nicht gelesen, ich habe auch keine Zeit. Und als er mir die ersten Zitate gesagt hat, habe ich gesagt, habe ich auch kein Interesse. Und er sagt, aber ich möchte wenigstens hören, was sagen Sie zu diesen Zitaten, wörtlich. Körperliche Erziehungsmaßnahmen, Klammer, Schläge, sie anzuwenden, ist ein Akt des Glaubens. Denn Gott hat ihren Gebrauch angeordnet. Die Route ist per Definition eine elterliche Pflicht. Was sagen Sie dazu? Als das Mikrofon noch aus war, habe ich gesagt, dem Pastor würde ich gerne im Dunkeln begegnen. Danach habe ich anders geredet. Ich habe mir gedacht, wie krank ist das? Da erkläre ich den Kindern, da ist ein Gott im Himmel, ein Vater im Himmel, dem ihr vertrauen sollt. Und in seinem Namen füge ich euch jetzt Schläge zu mit der Rute. Glaubt ihr, dass diese Kinder sagen, tolles, positives Gottesbild? Glaubt ihr, dass diese Kinder sagen, ja, dem kann ich vertrauen? Also ich erspare euch weitere Zitate aus dem Buch. Für mich ist in dem Moment wieder so ganz bewusst geworden, durch das, was ich tue, wie ich lebe, wie ich meinen Kindern begegne, vermittle ich ihnen ganz entscheidenden Impuls, wie sie über Gott denken und ob sie Zutrauen zu diesem Gott finden oder nicht. Und jetzt, ihr lieben Eltern, bitte, habt nicht den Vollkommensanspruch an euch. Sagt ihr nicht, das kann ich ja gar nicht bringen, ich bin Mensch. Also es ist ja gut, dass ihr Menschen seid, weil sonst wäre es unmenschlich. Jetzt könnt ihr sagen, ja, wir sind begrenzt und die Kinder, die bekommen doch genau mit, dass ich mal ausraste oder dass ich und sonst wie und alles drum und dran. Genau so wollte Jesus das haben. An eurem Leben, in der ganzen Unvollkommenheit, wird sichtbar, dass Jesus mit unvollkommenen Menschen sein Werk tut. Und es wäre schrecklich, wenn Eltern den Kindern einen perfekten Glauben vorlegen, wo Kinder irgendwann später merken, das geht ja gar nicht. Glaubensweitergabe als erstes durch das, was ich lebe. Ich möchte euch Mut machen. Lebt euren Glauben einfach mit Jesus. Und dazu gehört das Versagen genauso wie das, wo man dann auch mal sagen kann, ist mir ganz gut gelungen. Und dazu gehört die Bitte um Vergebung genauso wie der große Dank. Herr, meine Tochter hat schon einen ganz guten Vater. Beides darf dazugehören. Und dann dieses Lehren. Lehren, was sie glauben. Ja, du sollst all diese Worte ja deinen Kindern einschärfen, davon reden. Ja, erzieht sie in der Ermahnung des Herrn. Wieder viele, viele solche Aussagen. Ja, könnt diese Texte nochmal nachlesen. Ja, was heißt es? Martin Luther, er hat das Zitat geprägt, ohne Zweifel sind Vater und Mutter für die Kinder Apostel, Bischof und Pfarrer, weil sie ihnen zuerst das Evangelium verkündigen. Also wenn man jetzt sagt, Bischof Johannes, Apostel Cornelius, Ja, und jetzt können wir durchgehen. Ja, sagen, ja, da wird doch als erstes verkündigt. Martin Luther hat es mit seinen Kindern sehr bewusst geübt. Er hat regelmäßig mit seinen Kindern gebetet und er hat sie immer wieder gesegnet, ja, mit Handauflegung in den Segen Gottes zugesprochen. Er hat ihnen nicht nur das Evangelium erzählt, sondern er hat ihnen das Lesen gelernt. Und im Hause Luthers war es eine gute Sitte, dass das Tagesevangelium, ein Abschnitt aus der Bibel, beim Essen gelesen wurde. Und sobald die Kinder in der Lage waren, hat er es den Kindern lesen lassen und hat sie damit an das Wort Gottes herangeführt. Er war derjenige, der mit ihnen viel Lieder gesungen hat. Zum Teil hat er extra Lieder für die Kinder geschrieben. Er hat ihnen geholfen, den Katechismus auswendig zu lernen. Und er hat sie immer wieder zum Glauben motiviert. Und es gibt einen Brief, der ist sehr berühmt geworden, damals an seinen 4-jährigen Sohn Hans. Luther war auf der Feste Coburg, da war dieser Reichstag in Augsburg. Und dann hat er an seinen Sohn Hans einen Brief geschrieben und hat ihn darin die Schönheit des Himmels beschrieben und hat gesagt, lieber Hans, bete, denn das ist der Ort für Kinder, die beten. Und das nicht jetzt so, jetzt zwinge ich dich, sondern ich möchte dir Lust machen auf das Gebet, auf das Reden mit deinem Vater im Himmel. Also man merkt, Martin Luther ist es ein großes Anliegen gewesen, Glauben weiterzugeben, die Kinder zu lehren. Und das ist, denke ich, was uns als Eltern genauso ist. Und jetzt sind wir ganz praktisch. Für mich ist es eine Aufgabe der Eltern, Kindern die Geschichten aus der Bibel nahezubringen, vorzulesen. Und das sage ich jetzt auch mit einem Seitenhieb auf mich selbst. Liebe Väter, Kinderbibeln gehören auch mal Männerhand. Und biblische Geschichten können auch von Männern erzählt werden. Und ihr lieben Väter, es wirkt vielleicht auch besser, wenn man dann so beschreibt, ja, David und Goliath, ja, wenn man das so richtig männlich erzählt, als wenn dann schon die weibliche Entschärfung dabei war. Dazu gehört auch, eigene Erfahrungen zu erzählen. Wie erlebe ich meinen Glauben? Ja, Mensch, in der Familie zu erzählen, wie ist es jetzt? Ja, welche Entdeckung mache ich in der Bibel? Was sind so Dinge, die mich ganz persönlich da vielleicht herausfordern? Was verstehe ich nicht? Wo verstehe ich Gott nicht? Was ja auch zu zeigen, ich bin mit Gott nicht immer im Reinen. Das sind manchmal Situationen, da verstehe ich ihn überhaupt nicht. Und ich will ihn immer wieder neu vertrauen lernen. Und wenn sie größer werden, mit ihnen auch mal durchaus diskutieren. Nicht nur über die Zeit, wie lange bleibt man abends weg? Sondern wie ist es mit diesem Schöpfer, wie ist es mit diesen großen Themen in der Bibel? Und wenn man nicht mehr weiterkommt, ja, dann fragt euren Seelsorger oder Pastor. Dazu gehört, dass man das Gebet mit Kindern lernt. Ich habe das immer noch schön in Erinnerung. Ich glaube, meine Frau hat es so eingeführt. Wofür wollen wir Jesus Danke sagen abends? Festes Ritual. Einfach ganz bewusst im Alltag zu verorten. Wir wollen gemeinsam beten. Und was dazu genauso gehört, wenn Kinder größer werden, ihnen die Freiheit zu geben, ihren eigenen Glauben leben zu können. Die müssen nicht glauben wie die Eltern. Aber sie brauchen dieses Umsorgtsein, dieses Getragensein und auch das Ausgehaltensein. Dass wir als Eltern zeigen, und wenn du mit Gott mal auf Kriegsfuß stehst, ich halte das aus. Und ich kann für dich beten. Und was für mich genauso dazugehört, ich bewundere immer die Eltern, die regelmäßig den Gottesdienst besuchen. Und ich kann mir vorstellen, was das für eine Sonntagmorgen-Rallye ist. Bis man endlich mal im Auto sitzt, ja, und dann fängt der eine an und, ja, schlecht, der nächste hat was vergessen, der dritte muss nochmal pipi und der vierte muss so, ja, und ja, bis man dann endlich in der Gemeinde ist, hat man den Eindruck, ja, das jüngste Gericht liegt schon hinter mir. Es ist Stress, klar. Ihr lieben Eltern, ihr gebt hier was in euer Leben, weil ihr dadurch zeigt, der Gottesdienstbesuch ist ein Platz in meinem Leben, den ich mir ganz bewusst für Jesus nehme und das hat Bedeutung für mein Leben. Damit wird was vermittelt. An dem, dass man sagt, ich brauche dieses an Auszeit, an Zeit für Jesus, ich möchte hier das ganz bewusst ernst nehmen mit dem Feiertag heiligen und ich brauche auch die Gemeinschaft, die Begegnung mit anderen Christen, weil allein zu glauben geht einfach nicht auf Dauer gut. Und deshalb, ihr lieben Eltern, vielen Dank für das, was ihr da auch an Stress auf euch nehmt und ihr baut eine Brücke in die Gemeinde. Und jetzt sind wir beim Second Place. Und dazu nur ein paar Stichworte noch. Dieser Second Place, die Glaubensweitergabe in der Familie und was wir als Gemeinde tun können, wisst ihr, wir wollen euch dabei unterstützen. Und wir wollen den Kindern Wissen vermitteln über Jesus, über die Inhalte der Bibel vertraut machen. Wir wollen uns mühen, dass das in einer ansprechenden Weise passiert. Und ich denke immer, ja, wer einen Sam und eine Katharina hat, da muss es ja schon gelingen. Ja, die sich da mit Riesenmühe reinknien, aber die vielen Mitarbeiter, die jetzt in den Kindergottesdiensten sind, die sich lange vorbereitet haben zum Teil, um den Kindern Glauben nahezubringen, das ist ein ganz besonderes Geschenk Gottes für mich. Ja, und ich glaube, es lohnt sich heute auch mal denen ganz herzlichen Dank zu sagen. Und allen, die jetzt hier sind und die sagen, wir bringen uns da ein, weil das, was wir tun, ist eine Saat in ein Leben zu säen, was sich für die Zukunft erst darauf zeigen wird. Und wir wollen dann für Kinder beten. Und wir wollen mit ihnen beten, das wollen wir lernen. Und wir wollen euch als Familien im Gebet begleiten. Und es ist schön, dass es diesen Gebetsbrief gibt, wo alle Kinder der Gemeinde aufgelistet sind. Und dass der vermisst wird, wenn er mal nicht da ist, das merkt man, dass Leute nachfragen, wo ist der? Dass man sagt, wir wollen euch im Gebet begleiten. Wir wollen aber auch euren Kindern Raum geben, auch hier in unserer Gemeinde. Und es meint für uns als Gemeinde nicht nur, wir freuen uns, wenn sie hier sitzen, sondern es soll eine Mitmachgemeinde sein. Wir sagen, auch sie mit ihrer Form sollen hier Raum haben. Und da brauchen wir die Bereicherung der Generation füreinander, dass sie mitmachen können, dass wir ihre Lieder genauso singen wie die Lieder der anderen. Dass sie einfach sagen, das ist mein Platz. Und was wir als Gemeinde noch viel mehr tun wollen, das ist, dass wir ihnen Freundschaften anbieten. Freundschaften, ist ja, alle Eltern kommen irgendwann in ein schwieriges Alter. Und da merkt man, die sind manchmal unerträglich. Was für ein Geschenk, wenn dann in der Gemeinde Menschen sind, wo man sagt, die verstehen mich und da habe ich ein offenes Ohr für sie. Oder da kann ich hingehen und die nehmen mich ernst. Und da kann ich auch einfach nur mal sein. Und ihr lieben Älteren, jetzt schaut bitte nicht nur auf die, die jetzt in dem Mitarbeiterdienst sind, sondern vielleicht brauchen die Kleinen euch so als eine Art Ersatzgroßmutter oder Urgroßmutter, je nach eurem Alter. Oder vielleicht auch nur als Freund. Lasst ihr doch mal in euer Leben schauen. Frag doch mal nach, wie war deine Woche? Frag doch mal nach, ja, wie geht's dir? Du, ich möchte für dich beten. Ja, das so. Und dann erzählt mal von euch. Und vielleicht muss man manchmal einfach eine Familie einladen, dass man sagt, na Conny, was hast du nächsten Sonntag vor? Ja, Mittagessen, wir wissen, du hast super Grills, bring deine Grills mit, Fleisch besorge ich. Ja, und dann können wir miteinander, ja. Und dann können wir den Kindern Raum geben. Wisst ihr, Freundschaften. Ich glaube, das ist ein ganz besonderes Geschenk, was wir anbieten können. Und da wollen wir als Gemeinde die Eltern unterstützen. Ich schließe jetzt ab. Wisst ihr, diese geistliche Glaubensweitergabe, diesen Glauben in der Familie zu leben, das ist eine Investition in die Zukunft. Eine Investition in die Zukunft der Kinder und ihres Glaubens. Ich habe eine interessante Statistik gesehen, die habe ich euch mitgebracht. Die 6 besten Anzeichen dafür, dass junge Erwachsene Christen bleiben. Wenn man als Kind, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, Christ zu bleiben, um so viel Prozent höher. Wisst ihr, was auffällig ist? Ja, das ist eine repräsentative Studie unter jungen Erwachsenen gewesen. Da heißt es, wenn ich regelmäßig in der Bibel gelesen habe, 13% mehr. Wenn Sie das in den Familien gelesen haben, ist es eine Investition in die Zukunft. Regelmäßig gebetet, im Gottesdienst mitgearbeitet, habe ich gedacht, stark, dass es da steht. Wisst ihr, was auffällig ist? Ernüchternd, das ist das Letzte. Beste Freunde gehabt hat, die auch Christen waren. Also eine christliche Subkultur trägt nicht unbedingt nur exorbitant zum Glauben bei. Für mich heißt, ja, wenn mir der Glaube wichtig ist, möchte ich es den anderen weitergeben. Also möchte ich ihnen helfen, das zu leben. Ein zweites, eine Investition in die Zukunft der Kirche und Gesellschaft. Luther hat damals gesagt, will man der Christenheit wieder helfen, muss man fürwahr bei den Kindern anfangen. Wisst ihr, es wird heute so oft geklagt, unser Land, da spielt Glaube keine Rolle mehr und andere Religionen und. Wenn Eltern so viel in ihre Kinder, in den Glauben ihrer Kinder investieren würden, wie sie klagen würden über diese Zeit. Ja, das sind die Menschen der Zukunft. Die Kinder prägen in 10 Jahren, 15, 20 Jahren unsere Gesellschaft. Was ich heute in das Leben der Kinder hineingebe, das wird für unsere Gesellschaft Bedeutung haben. Ja, mit dieser Perspektive Glauben zu leben, auch in der Gemeinde, in den Familien, das hat für mich ganz große Verheißung. Und dann ist es das Letzte noch in die Zukunft Gottes. Es ist nicht nur eine Investition in die Zukunft des Glaubens der Kinder in unsere Gesellschaft, sondern in die Zukunft Gottes. Wisst ihr, ihr lieben Eltern, auch ihr lieben Mitarbeiter in der Gemeinde, wenn wir in der Ewigkeit sein werden, wenn wir vor Jesus sein werden, dann werden vielleicht eure Kinder zu euch kommen und sagen, Mama und Papa, danke, ihr habt dazu beigetragen, dass wir jetzt hier sind. Ihr habt dazu beigetragen, dass ich Jesus erlebt habe. Danke, ihr lieben Mitarbeiter, dass ihr mich ausgehalten habt. Ihr seid mit Schuld, dass ich hier bin. Wisst ihr, das ist für mich Motivation genug, in Kindern einen großartigen Auftrag, ein großartiges Geschenk von Jesus zu sehen. Eine Investition in seine Zukunft. Warum bin ich so sicher, dass das geht? Weil Paulus schreibt, und jetzt seid fest, seid unerschütterlich in dem Werk. Weil der, der euch daran gestellt hat, hat euch versprochen, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist, die ihr im Namen des Herrn tut.